dass Einsamkeit von vielen Betroffenen zu keiner Zeit so bedrückend und quälend und stark empfunden wird, wie ausgerechnet zu Weihnachten. Warum ist das so? Was rührt dieses Fest an unserer Seele an, dass wir darauf so sensibel reagieren? Und auch viele von denen, die ganz robust sagen, ach, was soll ich mit Weihnachten, ist mir doch egal. Ich setze mich in den Flieger und hau ab in die Sonne, lass den ganzen Weihnachtsflitter hinter mir. Viele von denen verstecken vielleicht gerade hinter dieser Abwehr eine gewisse Furcht vor Weihnachten. Manche flüchten geradezu vor Weihnachten, dass sie nicht an sich heranlassen wollen. Und je näher wir dem wahren Weihnachten kommen und uns darauf einlassen, umso mehr greift es nach unserem Herzen. Santa Claus und Väterchen Frost, wie der Weihnachtsmann in Russland heißt, die sind keine Gefahr, sondern harmlose Märchenfiguren. Rudolph the Red-Nosed Reindeer oder Jingle Bells, das kann man 4 Wochen lang an sich abprallen lassen, wenn das in den Kaufhäusern auf uns niedersäuselt. Aber das echte Weihnachten, wie es vor 2000 Jahren wirklich passiert ist, wie kann das einen Menschen kalt lassen, der noch nicht völlig abgestumpft ist? Wir haben ja den historischen Bericht eben noch mal gehört aus dem Lukas-Evangelium. Es geschah aber zu jener Zeit, dass von dem Kaiser Augustus ein Gebot ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Es geschah aber zu jener Zeit, dass es genau das Gegenteil von Legende und Lametta-Idyll. Ein rücksichtsloser Augustus lässt seine Muskeln spielen und ordnet Volkszählung an. Daten sind Macht, das wusste der auch schon. Daten sind ein probates Druckmittel, um so viel Steuern wie irgend möglich aus den Leuten herauszupressen, um Kontrolle zu demonstrieren. Wir haben euch alle ganz genau im Blick. Wir haben euch gezählt. Und der Evangelist Lukas beginnt seinen Text eben nicht, es war einmal wie ein Märchen, sondern er beginnt eben mit den Worten, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung geschah vor der Zeit der Quirinius-Statthalter in Syrien. War also eine klare historische Einordnung, die man nachvollziehen kann. Und das Prestigeprojekt des Kaisers macht auch vor Schwangeren und Kranken und Kindern nicht Halt. Alle müssen auf die Straßen, alle müssen in ihre Stammesregion gewissermaßen zurückreisen, wo sie mal herkamen. Und das heißt, verstopfte Reisewege, römische Militärkontrollen, wie viel Wut, wie viel Ohnmacht dürfte dort unter den Leuten geherrscht haben. Und mittendrin das Baby. Mittendrin das Baby, mit dem der Schöpfer sich in diese Welt einmischt. Diese bedrohliche und bedrängte Situation ist der Anfang des Christentums. Verstehen Sie, die größte Macht, der heilige Schöpfer der Welt, begibt sich in einem kleinen Kind wehrlos an unsere Seite. Und wir fragen, warum tut er das? Warum muss das so sein? Im Johannesevangelium steht, dass das auch mit uns zu tun hat, mit Ihnen, mit mir. Da sagt der Evangelist Johannes, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn uns gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Damit sagt Johannes, Gott musste das so machen, damit unser Leben nicht verloren geht. Können Sie das denken? Mit Bethlehem war das Drama ja längst nicht vorbei. Es haben ja nicht alle so reagiert wie die Hirten. Die Hirten hellwach machen die Probe aufs Exempel, hören die Botschaft, rennen sofort zur Krippe in heiliger Hektik und finden dort in diesem Kind den lebendigen Gott und den Sinn ihres Lebens. So kann man Weihnachten feiern. Oder die Wissenschaftler aus dem Osten, die dann später in der Tradition fälschlicherweise die 3 Könige aus dem Morgenland genannt wurden. In Wirklichkeit, sagen die Quellen, waren es Forscher, möglicherweise auch Politikberater dort in Babylon, die angezogen werden von dieser rätselhaften Sternkonstellation und schließlich vor der Krippe von Gottes Sohn knien. Ich stehe an deiner Krippen hier, o Jesu, du mein Leben. So kann man Weihnachten feiern.
Und was die Hirten und die Forscher miteinander verbindet, wenn sie die Texte nochmal lesen, ist eine geradezu überbordende Freude. Aber es gibt auch die andere Seite von Weihnachten. In Bethlehem wird Gottes Geburtsgeschichte zur Fluchtgeschichte. Warum? Weil ein brutaler Provinzkönig Herodes wegen Weihnachten in Panik gerät. Der traute Friede der heiligen Nacht hat nicht lange gehalten. Warum nur? Weil Herodes alles, aber auch wirklich alles versucht, um Jesus sofort aus dem Weg zu räumen. Das ist auch noch die Weihnachtsgeschichte. Wir lesen beim Evangelisten Matthäus in Kapitel 2, Vers 16, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen worden war, denen er vorher gesagt hat, kriegt raus, wo der Jesus ist und dann sagt mir Bescheid. Und sie haben das natürlich nicht gemacht. Da wurde er sehr zornig und schickte aus und, Achtung, ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen erkundigt hatte. Das gehört auch zur Weihnachtsgeschichte. Und Herodes versucht alles, nur um Jesus zu erwischen. Die Maschen seines Tagesbefehls zum Kindermord von Bethlehem sind so eng, dass er vorsichtshalber bis zum zweiten Lebensjahr alle Kinder in der Region Bethlehem erfassen will. Das zeigt seine Hysterie. Und doch verpasst er Jesus um Haaresbreite. Aber jetzt müssen sie fliehen, wo eben noch die Hirten zum Stall rannten, um den neuen König zu sehen, rennen jetzt Maria und Josef mit dem Säugling um sein Leben. Bis zur ägyptischen Grenze sind es ca. 140 Kilometer. Und Matthäus beschreibt das so. Da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach, steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten und bleib dort, bis ich es dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes. Gerade mal angekommen, gerade mal zur Welt gekommen und schon ist Gottes Sohn auf der Flucht. Auch das ist die Weihnachtsbotschaft. Kaum war das Jubellied über Bethlehems Feldern verklungen, schon zieht sich eine furchtbare Blutspur durch denselben Ort. Und wo eben noch eine Mutter das Wunder neuen Lebens bestaunte, da stürzt es jetzt viele Eltern in tiefe Trauer. Aus den Quellen erfahren wir nicht, wie viele Tage oder Wochen exakt zwischen der Geburt Jesu und dem Kindermord zu Bethlehem liegen. Das ist auch nicht entscheidend. Aber Matthäus liefert uns gemeinsam mit Lukas die wirklich wichtigen Fakten. Und da Sie Lukas ja schon ausführlich gehört haben, lese ich nochmal den Anfang von Matthäus. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise, also diese Forscher aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Erst durch diese Babylonier erfährt Herodes, dass da dieses Kind geboren sei. Und natürlich heuchelt er am Anfang Interesse und Wohlwollen und sagt, sagt mir Bescheid, ich will es auch anbeten. Aber in Wirklichkeit verfolgt Herodes von Anfang an nur ein einziges Ziel, diesen neugeborenen König umzubringen. Und die Wissenschaftler durchschauen das später und reisen, nachdem sie Jesus gefunden haben, auf anderem Wege wieder nach Hause. Und als Herodes, der da wartet, wann kommen sie, wann erfahre ich endlich, wo dieser Jesus ist, als Herodes merkt, dass sie ihn hängen lassen, da packt ihn der Zorn. Und da wird er zum Amokläufer und Jesus zum Flüchtling. Aber wissen Sie, es ist viel mehr als Zorn, es ist nackte Angst. Das sehen wir hier an der Formulierung von Matthäus, als der König Herodes das hörte, erschrak er. Da packte ihn die Furcht. Herodes, der sogenannte Große, wird gepackt von kalter Angst und die Leute in seinem Umfeld fürchten das Schlimmste, denn wenn Herodes in Rage kam, dann wurde er gefährlich. Und natürlich fragen Sie sich als kritischer Leser, was bringt einen Machtpolitiker wie Herodes dazu, sich panisch vor diesem Baby zu fürchten? Warum hat er solche Angst vor Jesus? Die Geschichtsforschung bietet uns einiges Material zu Herodes, auch außerhalb des Neuen Testaments, das exakt zu diesem Bericht passt. Herodes war ein Machtmensch vom Scheitel bis zur Sohle. Schon sein Vater war ein treuer Vasall der römischen Kaiser gewesen, was für die Karriere des Sohnes natürlich dienlich war. der es schließlich bis zum Provinzkönig in Israel brachte. Herodes stand keinerlei Skrupel oder Gewissensbisse im Wege, wenn es um seine Interessen ging. Er gehörte zu den grausamsten Politikern der Antike. Einige Jahre vor dieser Situation hatte er zwei seiner Söhne wegen angeblichen Hochverrats erdrosseln lassen. Das war Herodes. Und wissen Sie, wer so viel Schuld auf sich geladen hat, der wird immer ängstlicher, denn Schuld fürchtet Rache. Aber mindestens genauso fürchtet Schuld, enttarnt ins Licht gestellt zu werden. Auch der brutalste Mensch ist immer nur Mensch, immer noch Mensch und nicht nur ein Monster ohne Regung. Und dann hört Herodes von der Geburt Jesu, dem vermeintlichen Sohn Gottes. Und nun gut, kann man sagen, das war ja eine religiöse Sache. Da hätte Herodes doch lachen können und sagen, was will ein vermeintlicher König ohne Palast und ohne Militär? Dieser Jesus hat nicht mal eine Hütte in Jerusalem. Sie sagen, er sei der König, weil er aus dieser alten jüdischen Königsfamilie des David stammt, aber Davids goldene Zeit lag 1000 Jahre zurück. Ob Herodes fürchtet, dass sich um Jesus eine Widerstandsbewegung sammeln könnte? Und natürlich gab ihm zu denken, dass diese kritischen Wissenschaftler aus Babylon dieses Kind so ernst nahmen, dass sie ihm huldigen wollten. Herodes war sicherlich kein großer Denker. Aber was Herodes hatte, war ein gut verwurzelter Machtinstinkt. Das lag in der Familie, schon bei seinem Vater. Und irgendwie muss Herodes geahnt oder gefürchtet haben, dass Jesus mehr ist als nur ein Baby. Mehr ist als nur der späte Nachkomme einer längst verstaubten Davids-Dynastie. Und daran hat sich bis in unsere Zeit nichts geändert. Warum haben Mao in China oder Hitler oder Stalin die Christen bis aufs Blut verfolgt? Warum haben sie das Evangelium von Jesus unterdrückt? Und das gilt für alle Diktaturen bis heute. Wovor haben die Angst? Wie auch Herodes der Große, der hier so klein wird in seiner Panik. Irina Ratuschinskaja, die brillante russische Bürgerrechtlerin, hat diese Frage nicht losgelassen. Als sie als Schülerin, Studentin die atheistische Propaganda der damaligen Sowjetunion erlebte, 1963. Und sie hat dann später berichtet, wie sie als junges Mädchen in ihrer Schule in Odessa sitzt und sich im Atheismusunterricht langweilt, einfach weil das philosophisch so anspruchslos und unter allem Niveau war. Und eines Tages fällt ihr auf, wenn die Propaganda recht hat, wenn es keinen Gott gibt, dann reicht es doch, wenn sie uns das 2 oder 3 Mal sagen. Dann müssen sie uns das noch nicht mit so viel Hass vortragen und uns dauernd mit diesen Propagandastunden nerven, wenn es Gott sowieso nicht gibt. Aber vielleicht, so fragte sich diese junge Intellektuelle plötzlich, ist das ja ein Zeichen dafür, dass es Gott doch gibt. Und er muss ziemlich stark sein, denn sie werden offenkundig nicht mit ihm fertig. Und dann fängt sie an zu beten und sagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann lass mich dich finden. Aber wo soll sie anfangen zu suchen? Zunächst bei den russischen Dichtern Dostojewski und Tolstoi, da gibt es auch eine Menge Religion, aber sie merkt, das ist noch nicht die Quelle. Das ist noch nicht die Quelle. Und schließlich bekommt sie eine Bibel in alter slawischer Sprache. Und dann muss sie erst mal ein halbes Jahr diese Sprache slawonisch lernen, nur um diese Bibel zu lesen. Und schließlich kann sie anfangen. Und sie liest die Evangelien, liest, was wir heute gelesen haben. Und so setzt sich das Puzzle immer vollständiger zusammen. Und sie begreift, Jesus ist nicht nur eine Figur der Geschichte. Er ist wirklich Gottes Sohn, er ist wirklich auferstanden. Und sie wird Christ. Und sie fängt an, Gedichte über ihren Glauben zu schreiben. Und sie wird für die Mächtigen immer unbequemer. 7 Jahre Arbeitslager, 7 Jahre Verbannung. Aber Jesus hat sie durchgetragen. Und 1986 wird sie dann freigelassen vor dem Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Präsident Reagan in Reykjavik. Der Hass der Mächtigen gegen Jesus wurde für diese Intellektuelle der Anstoß, nach ihm zu suchen und zu merken, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn uns gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Wissen Sie, als Gott damals in die Welt kam, da hat er das nicht nur für eine kleine Elite gemacht, sondern da kam er für jeden einzelnen Menschen, den er nach seinem Ebenbild geschaffen hat und der ihm also sein Leben verdankt. Und damit hat sich für alle die Situation verändert, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen ist es vernünftig, die Geschichte einzuteilen in die Zeit vor Christus und die Zeit nach Christus. Aber viele Zeitgenossen leben so, als ob sie das nicht tangieren müsste, als ob das für sie ohne Bedeutung wäre. Und sie sagen einem dann ganz freundlich, ja, ich weiß, du nimmst das ernst und das ist ja auch schön, dass du das ernst nimmst und ich respektiere das auch. Aber für mich ist das nicht relevant. Und trotzdem ändern die mit ihrer Ignoranz, mit ihrem gedankenlosen drüber weggehen nichts an der Tatsache, dass Gott da ist. Dass Gott real und objektiv da ist und sie nach ihrem Leben fragt. Und sie folglich mit Gott rechnen müssen. Die kommen aus dieser Nummer nicht mehr raus, weil sie Gottes Geschöpfe sind und weil Gott da ist. Und wissen Sie, Weihnachten ist der ultimative Beweis dafür, dass Gott ihnen nachgeht, dass Gott ihnen nahe kommen will. Mit diesem Kind wirbt Gott, obwohl er das wahrlich nicht nötig hätte, mit diesem Kind wirbt Gott um unser Vertrauen, als wollte er sagen, siehst du, das ist das Beste, was ich habe und ich habe es für dich gegeben. Aber zusammen mit diesem Vertrauensbeweis ist Jesus zugleich Gottes ultimativer Machtbeweis. Und je mehr sie es wagen, Jesus kennenzulernen, je näher sie an Jesus rangehen, umso weniger können sie seine Macht übersehen. Das begann doch schon in der Heiligen Nacht, wie Lukas berichtet. Als Jesus geboren wurde, wo es dann heißt in Lukas 2, dass der Engel erscheint und sagt, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch große Freude. Und alsbald war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Das war ein außergewöhnlicher göttlicher Machtbeweis. Und schon die Jungfrauengeburt war ein Machtbeweis, dass Maria auf einzigartige Weise schwanger wurde, obwohl sowohl ihr völlig klar war, dass es auf biologischem Wege nicht geschehen sein konnte. Und obwohl ihr Verlobter zunächst dachte, dass sie ihn betrogen hatte. Es war ein Machtbeweis, Gott kommt in diese Welt und kommt durch dieses Wunder als Mensch auf die Erde. Und je älter Jesus wurde, umso dichter wurden diese Machtbeweise, die Wunder, die er getan hat, nicht nur mal hier und dort vereinzelt, sondern in Massen. Lesen Sie bitte mal die Evangelien darauf hin, dass er Kranke geheilt, dass er Tote auferweckt hat und dass er selber dann den allergrößten Machtbeweis dadurch lieferte, dass er aus dem Grab auferstand und diese grauenvolle Großmacht des Todes plötzlich besiegbar war. Das ist Jesus. Das ist der Jesus, der uns retten will. Er wird sein Volk retten, sagt Lukas. Der Jesus, der unser Leben unter seinen Schutzschirm holen will. Er ist das, aber damit ist auch klar, dass man mit diesem Jesus nicht spielen kann. Man kann Jesus nicht benutzen wie ein Talisman, je nach Bedarf. Oder wie ein Sanitäter, der sich auf Zuruf mal einschaltet, wenn wir ihn besonders brauchen und dann gibt es Tatütata und dann ist der Sanitäter da. Sondern wenn Jesus sich in unser Leben einmischt, wenn wir ihn einlassen, dann kommt Jesus mit seiner ganzen Macht, mit seiner ganzen Herrlichkeit. Wenn wir Jesus an unser Leben heranlassen, dann kommt er wirklich, um unser Leben zu erfüllen und zu erneuern. Und um unser Leben nach seinem genialen Plan zurechtzubringen und in Zukunft zu führen. Und deswegen lautet die Botschaft auch euch, ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus? Der Herr, der den ultimativen Anspruch auf dein Leben erhebt, weil du es ihm verdankst. Und Herodes? Herodes hat das sicher in seiner ganzen Tragweite noch nicht ganz durchschaut. Aber Herodes hat irgendwie geahnt, dass in der Begegnung mit Jesus die Machtfrage meines Lebens entschieden wird. Und das gilt nicht nur für Herodes. Aber Herodes hat es geahnt, weil er sich verbissen an das bisschen Ego-Macht geklammert hat, das er nicht aus den Händen geben wollte. Und deswegen hat er Jesus gefürchtet und ist bis an sein Lebensende vor Jesus geflohen. Auch dieser gescheiterte Mordversuch war ja im Letzten nicht mehr eine Flucht. Und danach blieb dem Potentaten, diesem Fürsten, auch nicht mehr viel Zeit. Während Maria noch im ägyptischen Exil mit dem Baby ausharrt, verliert Herodes in Jericho seinen letzten Kampf. Josephus berichtet das. Josephus, der große jüdische Geschichtsschreiber, er schreibt: Herodes starb an Geschwüren in den Eingeweiden, seine inneren Organe waren verfault und von Maden besetzt. Er litt an beständigen Krämpfen und weder die Ärzte noch warme Bäder konnten ihm Erleichterung verschaffen. Das ist das Ende des großen Herodes und so stirbt er hinein in Gottes Gericht. Keiner kann gegen Gott gewinnen und trotzdem versuchen die Menschen bis heute vor Jesus zu flüchten, obwohl er zu ihrer Rettung kam, zu unserer Rettung. Und diese Flucht vor Jesus, die kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Es gibt eine feindliche Flucht vor Jesus, eine aggressive Ablehnung Jesu Christi, wie wir sie bei Herodes sehen und wie wir sie bis heute erleben. Es gibt aber auch eine freundliche Art der Flucht. Man würde sich nie kritisch über Jesus äußern, aber man lebt so, als wäre Jesus weit weg. Als könnte man es sich leisten, ihn zu ignorieren. Und selbst an Weihnachten kommt man ohne ihn aus. Ein Festessen, Zeit mit der Family, Treffen mit Freunden hier oder im Ausland, geht alles ohne Jesus. Eine freundliche Flucht. Und es gibt sogar eine fromme Flucht, in Anführungsstrichen natürlich. Mancher versteckt sich vor Gott hinter seinen religiösen Traditionen. Man singt die Weihnachtslieder mit, man geht zum Gottesdienst, vielleicht ab und zu zum Abendmahl. Aber die Macht über mein Leben, mein Ego an Jesus abtreten? Niemals, niemals. Mich Jesus als meinem Herrn und König zur Verfügung stellen, wo kämen wir dahin? Doch so bleibt man ein Leben lang auf der Flucht vor Jesus, sei sie fromm, freundlich oder feindlich gestaltet. Und nun kommt Weihnachten. Und Weihnachten ist wie ein lauter Ruf Gottes in seine Welt hinein. In seine Welt, in der so viele seiner Menschen, die er liebevoll zu seinem Ebenbild geschaffen hat, Gott hat sie liebevoll zu seinem Ebenbild geschaffen, in der so viele Menschen vor ihm flüchten und damit letztlich in ihr Verderben laufen. Denn wo wollen sie hinfliehen? Jede Flucht braucht doch ein Ziel. Jede Flucht braucht doch einen rettenden Hafen, eine sichere Heimat. Driving home for Christmas, das fühlt sich gut an. Und wohl dem, der das nicht nur singt, sondern auch erlebt, Driving Home for Christmas. Aber selbst das ist keine dauerhafte Lösung für unsere Gefährdung als sterbliche Menschen. Auch Chris Rea, der das komponiert hat, wird dieses Weihnachten nicht mehr nach Hause kommen. Aber was ist dann unsere Hoffnung? Woher soll dann diese überströmende Weihnachtsfreude kommen, die über das Leid und die Trennung und den Tod triumphiert? Das müssen wir jetzt zum Schluss klären, denn daran hängt alles. Und das bringt uns noch einmal zurück zu Herodes und dem Kindermord. Einige hatten Gott deswegen angeklagt mit dem Vorwurf: Warum lässt Gott es zu, dass die anderen Babys sterben, aber sein eigener Sohn entkommt? Aber halt, Jesus ist ja gar nicht entkommen, sondern Jesus wird hier nur aufgespart, um 30 Jahre später etwa dann bewusst ein viel längeres und viel schlimmeres Leiden zu ertragen. Wie es der Dichter Kurt Marti formuliert hat: Nicht Ägypten ist der Fluchtpunkt der Flucht. Das Kind wird gerettet für härtere Tage. Fluchtpunkt der Flucht ist das Kreuz. Und ja, das war von Anfang an so geplant. Das Kreuz, an dem Jesus für uns stirbt, ist der eigentliche Zielpunkt, der eigentliche Fluchtpunkt, mit dem Gott seinen Sohn an Weihnachten in diese Welt hineinschickt. Jesus wurde für uns geboren, um für uns zu sterben. Weil das in Gottes Augen der einzige Weg war, unsere Schuld zu tilgen, die uns auf ewig von Gott trennen müsste. Gott ist absolut vollkommen. Gott ist nur gut. Gott ist heilig. Gott ist völlig rein. Und wir? Wir ziehen eine lange Spur von Egoismus hinter uns her. Eine Spur von Treulosigkeit und gebrochenen Versprechen vor Gott und den Menschen. Wir sind Sünder, wie die Bibel sagt. Auch wenn wir uns auf das Gegenteil einreden und meinen, noch eigentlich wäre es doch gar nicht so schlimm. Aber Jesus hat das sehr deutlich gesagt. In diesem Zustand, in dem wir alle uns befinden, passen wir nicht in den Himmel, sondern nur in die Hölle. Das ist die Wahrheit. Und darum brauchen wir Weihnachten. Wir brauchen Weihnachten, weil nur Gottes Sohn die Macht hat und die Vollmacht hat, unsere Sünde auf sich zu nehmen und sie ans Kreuz zu tragen und dort stellvertretend für mich und für sie zu sterben. Paul Gerhards Weihnachtslied, spüren Sie noch die ganze Erleichterung ab, wenn er singt, er nimmt auf sich, was auf Erden wir getan, gibt sich dran, unser Lamm zu werden, also unser Opferlamm, unser Lamm, das für uns stürbet und bei Gott für den Tod Gnad und Fried erwirbet. Und genau das meinten die Engel in der heiligen Nacht, als sie sagten, euch ist heute der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr, der euch rausrettet aus eurem Sumpf, raus aus eurer Schuld, raus aus eurer Ignoranz, raus aus eurer hoffnungslosen Verfallenheit an den Tod und die ewige Verdammnis. Der Retter, der euch reinbringt in Gottes Himmel und der euch jetzt schon zu Gottes Kindern macht. Euch ist heute der Retter geboren. Weihnachten hat alles, alles verändert. Und seit jener Nacht bis heute, seit jener Nacht bis heute gibt es immer wieder diese beiden Reaktionen. Und es gibt keine dritte, es gibt nur diese beiden Reaktionen. Die einen, wie die Hirten, flüchten zu Jesus. Und die anderen, wie Herodes, flüchten vor Jesus. Und es gibt keinen dritten Weg. Entweder du flüchtest zu Jesus oder du flüchtest vor Jesus. Und die einen lassen sich retten und die anderen gehen verloren. Du kannst dich nicht mehr in eine neutrale Ecke zurückziehen. Du kannst nicht ungeschehen machen, was Jesus für dich getan hat. Weihnachten ist passiert, die Kreuzigung ist passiert, die Auferstehung ist, Gott sei es gedankt, passiert. Jesus ist da, du kannst das nicht rückgängig machen. Und was sollte dich hindern, seinem Ruf endlich zu antworten? Am Ende zählt nicht, ob du ein glattes Leben hattest, sondern am Ende zählt nur, ob du den Retter hast. Ob du den Retter hast, wie jener Mann, mit dem ich schließe, auch ein Musiker, Johnny Cash, eine Ikone der Country Music. Johnny Cash hatte wahrlich kein geradliniges Leben. Wer seine Biografie liest, der findet in dieser Biografie viel Kaputtheit, Treulosigkeit, Drogenprobleme. Und Cash hat das auch offen zugegeben später und hat das als Schuld vor Gott und den Menschen erkannt. Aber Johnny Cash hat zu Jesus gefunden. Und Johnny Cash hat mitten in seiner Kaputtheit begriffen, ich brauche den Retter Jesus. Und dazu hat er sich dann später in seinen Liedern auch bekannt, zum Beispiel in dem Yes, I know when Jesus saved me. Ich weiß genau, wie Jesus mich gerettet hat, wie er mir alle meine Schuld vergab, wie er die ganze Last von meinen Schultern nahm und mir Frieden gab ins Herz. Und achten Sie mal drauf, wenn Sie in diesen Tagen Weihnachtslieder im Country-Style hören und da mal die Stimme von Johnny Cash ertönt, dann werden Sie merken, da ist mehr als einfach nur, dass ein Song runtergesungen wird. Da werden Sie etwas hören von dieser Freude. Auch als Christ hat Cash noch viel Leid durchmachen müssen. Er war oft ein kranker Mann, gerade in den letzten Jahren. Sein Sohn John Carter sagt, die letzten 10 Jahre seines Lebens verbrachte er mit ununterbrochenen körperlichen Schmerzen. Und nachdem seine geliebte Frau June wenige Monate vor ihm starb, 2003, sagte eine Mitarbeiterin, er war der einsamste Mensch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Aber Johnny Cash hat immer wieder deutlich gemacht, ich bin trotzdem getragen. Das Wichtigste ist, dass ich Jesus habe. Und darum werde ich diese letzte Wegstrecke auch getrost gehen. Am Ende war er fast erblindet. Sein Biograf schreibt, während Cashs Augen und Beine immer schwächer wurden, schien sein Glaube immer stärker zu werden. Er hatte einen Projektor, mit dem hat er Seiten der Bibel auf eine Leinwand projiziert, um sie mit seinen schwachen Augen noch lesen zu können. Ich weiß genau, wie Jesus mich gerettet hat, wie er mir alle meine Schuld vergab, wie er die ganze Last von meinen Schultern nahm und mir Frieden gab ins Herz. Auch dir will Jesus diesen Frieden schenken. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, dass du nicht nur damals gekommen bist als kleines Baby, sondern dass du erwachsen wurdest, dass du die Wunder getan hast, dass du für uns am Kreuz unsere Schuld getragen hast und den Tod besiegt. Und dass du unsere Gebete jetzt hörst und gesagt hast, wer mir nahe kommt, wer zu mir kommt, wer zugibt, dass er mich braucht, den schicke ich nicht weg. Herr Jesus, gib, dass noch viele den Mut finden, dich anzurufen. Und dass sie nicht auf ihren selbstgewählten Wegen verloren gehen, sondern sich retten lassen von dir. Du lieber, guter Herr. Amen.